Diese Woche war die Beerdigung von Erich Müller, einem langjährigen Gemeindemitglied unserer Gemeinde. Ich dürfte die Beerdigung machen und habe im Vorfeld mit der Familie und den Freunden nochmal telefoniert, um nochmal mehr über ihn zu erfahren. Und alle haben gesagt, das größte Glück in Erichs Leben, das ist seine Frau Ilse gewesen. Die beiden sind 66 Jahre lang verheiratet gewesen. Die beiden haben sich hier in der Lukas-Gemeinde kennengelernt und kannten sich schon lange. Aber eines Tages, an einem besonderen Tag, in einem besonderen Moment, kam Ilse die Treppe hoch und Erich sah diese wunderschöne, attraktive, liebe Frau die Treppe hochkommen. Und in dem Moment war es um ihn geschehen. In dem Moment ging er auf die Knie, erst innerlich und dann äußerlich. Und der Rest ist Geschichte. Von solchen Schlüsselmomenten, von solchen Schlüsselszenen hört man in Beziehungen ja immer mal wieder. Manche erzählen von solchen Situationen, auch wenn sie über ihre Liebe zu einem Sportverein erzählen. Der eine Tag, das eine Spiel, der eine Sieg und dann ist es um ihn geschehen oder um sie geschehen gewesen. Ich habe neulich mit meinem 6-jährigen Sohn Formel 1 geschaut und seitdem steht er auf Red Bull. Ehrlich, seitdem sieht er überall nur noch Red Bull. Dabei hat Red Bull noch nicht mal gewonnen. Ja, was ist das denn? Neulich war DFB-Halbfinale, Bremen gegen Leipzig. Und ich habe noch nicht mal mir getraut, ihm zu sagen, dass Leipzig zu Red Bull gehört, weil dann wird er noch Leipzig-Fan. Wo kommen wir denn hin? Wir sind seit dieser Woche dabei, eine der Schlüsselgeschichten der Bibel zu entdecken, die für das Volk Israel bis heute identitätsstiftend ist. Das ist die Geschichte, wie Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei, aus Gewalt, aus Diktatur und Unterdrückung befreit hat und in ein eigenes Land führt und eine ganz besondere Beziehung mit ihm. Und wenn du heute dabei bist und noch Lust hast einzusteigen, du bist herzlich eingeladen dabei zu sein, wenn wir in den nächsten Wochen die Originaltexte aus der Bibel lesen und uns das näher anschauen. Das Spannende an ihr ist, Gott befreit das Volk eigentlich alleine. Die rühren eigentlich keinen Finger. Eigentlich macht das Gott alles wirklich ganz alleine. Er braucht nur eine Person, nämlich den Mose. Und den entdecken wir ein bisschen diese Wochen neben Gott. Und heute möchte ich mit euch die Schlüsselszene im Leben des Mose anschauen. Die eine Gotteserfahrung, die eine Gottesbegegnung, die sein Leben wirklich komplett veränderte. Ich möchte euch das vorlesen aus 1. Mose 3, die ersten Verse. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt denn der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihn aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein großes Land bringen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, dann werden sie mich nach seinem Namen fragen. was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Yahweh hat mich geschickt. Der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Wenn man in der Bibel liest, da gibt es Lebensberichte, da hat man den Eindruck, hier sind richtig coole Männer, hier sind richtig coole Frauen und dann verbinden die sie sich mit Gott und dann sind die irgendwie von da an auf Red Bull. Von da an geht irgendwie alles Mögliche, von da an ist irgendwie alles möglich. Wenn man die Geschichte des Mose liest, dann ist das irgendwie anders. Es ist mehr so, als wenn Gott sagen würde, schaut mal, was ich mit einem Menschen machen kann. Schaut mal, was ich aus einem Menschen machen kann, wenn ich mich mit ihm verbinde. Ehrlich gesagt, Mose ist ja nicht so der Knaller, oder? Mose lebt versteckt in der Wildnis. Seit 40 Jahren ist er da abgetaucht. Und er macht eher den Eindruck eines innerlich ganz schön zerrissenen Menschen. Aber dann wird Gott die Antwort auf alle seine Fragen. Auf einmal ergibt mit und bei Gott seine Geschichte total Sinn. Gott nimmt die losen Fäden seines Lebens und er macht ein wunderschönes Bild daraus. Es ist, als wenn Gott sagt, schaut mal, was ich mit einem Menschen machen kann, wenn ich ihn nehme und wenn ich etwas aus ihm mache. Ich werde heute meine Predigt beenden ohne einen Appell, ohne eine Herausforderung, ohne irgendetwas, was ich sage, das sollt ihr machen. Ändert euer Leben heute, jetzt und hier. Ich möchte, dass ihr dürft euch entspannen und ihr sollt einfach staunen. Ihr sollt staunen über Gott und ihr sollt staunen über das, wie Gott sich einem Menschen zuneigen kann und etwas aus ihm machen kann. Was wissen wir von Mose bis hierhin? Mose ist 120 Jahre alt geworden und sein Leben lässt sich ziemlich gut in drei Teile teilen. Die ersten 40 Jahre verbracht er in Ägypten als Teil der Königsfamilie. Die zweiten 40 Jahre lebt er in der Wüste. Und die dritten 40 Jahre führt er das Volk Israel durch die Wüste. Also wenn du um die 60 Jahre alt bist und denkst, naja, bald habe ich es geschafft, vielleicht geht es ja erst noch richtig los. Ja. Zum Zeitpunkt unserer Geschichte ist Mose also um die 80. Er lebt in Midian, ist verheiratet mit Zipora, hat zwei Kinder und er arbeitet als Hirte für seinen Schwiegervater. Er ist mittlerweile seit 40 Jahren in der Wüste und er scheint sich immer noch keinen Reim auf seine Geschichte machen zu können. Wie das alles zusammenpassen soll, was er erlebt hat und wie seine Vergangenheit irgendwie ist. Erinnern wir uns noch einmal ganz kurz. Mose ist im Königshaus von Ägypten aufgewachsen und hatte als adoptierter Sohn der Königsfamilie alle Privilegien, alle Möglichkeiten, die man sich nur erträumen kann. Er gehört zur Elite einer Supermacht. Er ist top ausgebildet und hat ein gigantisches Netzwerk. Aber er gehört eigentlich nicht dazu, denn er ist Hebräer. Sein Name Mose heißt, er ist der Herausgezogene. Er wurde von seinen Eltern im Nil ausgesetzt, weil die ihn nicht töten lassen wollten, als das Königshaus von Ägypten es von den Familien der Hebräer verlangte. Mose hätte einer davon sein sollen. Aber stattdessen sieht ihn die Königstochter, zieht ihn aus dem Nil und nimmt ihn bei sich auf. Und auf wunderbare Art und Weise wird noch seine Mutter, seine echte Mutter, seine Amme. Und so wächst er also bei den Menschen auf, die ihm persönlich alles ermöglichen, von was man sich nur wünschen und träumen kann. Aber sein Volk erlebt unglaubliche Not durch dieselbe Hand. Und so, obwohl er von seiner Mutter viel über die Hebräer erfährt, bleiben die ihm auch fremd. Denn er teilt ja ihr Schicksal nicht. Er ist nicht versklavt, er erlebt keine Gewalt. Er ist nicht arm, er ist nicht machtlos. Er lebt im Königshaus. Und diese Spannung, die macht ihn fertig. Diese Spannung, die macht ihm schwer zu schaffen, sie zerreißt ihn förmlich. Wie tief zeigt sich dann, als er als Erwachsener mal eines Tages sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen hebräischen Sklaven schlägt. Und in dem Moment überkommt es ihn. Überkommt ihm die Ohnmacht der Jahrzehnte, dem ewigen Zuschauen, dem nichts machen können, der Ungerecht, der Willkür gegenüber seinem Volk. Und an der Stelle schreitet er ein. An der Stelle muss er mal was machen. Und ihr kennt den Rest der Geschichte. Er schlägt ihn, er wird zum Mörder. Er versucht, die Tat zu vertuschen, aber einen Tag später, als er einen Streit zwischen zwei Hebräern schlichten möchte, bekommt er nur die Sprüche zu hören. Hey, willst du jetzt unser Richter werden oder was? Willst du jetzt unser Anführer werden hier? Glaubst du, du bist was Besseres? Willst du mich jetzt auch erschlagen wie den Ägypter? Und Mose muss fliehen. Der flieht in die Wüste, er flieht in die Einsamkeit. Und es scheint auch ein bisschen so eine Flucht vor sich selbst zu sein, seiner Zerrissenheit, seiner Ohnmacht. Auch in der Fremde bleibt er fremd. Denn er ist ein Mann, der da eigentlich nicht hingehört. Er ist privilegiert, er ist gut ausgebildet. Seine Gaben und Fähigkeiten sind bis zum Maximum trainiert worden. Er gehört nicht in die Welt einer Wüste. Aber hier kann er sich verstecken. Hier kann er erst einmal sein. Kurze Frage. Würdest du dich manchmal auch gerne verstecken? Versteckst du dich vielleicht gerade? Man kann sich ja an vielen Orten verstecken. Willst du in Ruhe gelassen werden von all den Problemen, von der Vergangenheit, von den Orten des Schmerzes, den unpassenden Rollen? 4 Jahrzehnte später erst sucht Gott den Mose auf. Und wir lernen hier ganz viel über Gott, aber das ist das Erste, was wir lernen. Gott lässt es manchmal zu, wenn wir uns verstecken. Gott beendet dann zwar auch hier das Versteckspiel von Mose, aber 40 Jahre hat er ihm Raum gegeben, hat er ihm Distanz gegeben, hat er den Abstand gegeben, den Mose wahrscheinlich irgendwie gebraucht haben wird. Vielleicht ist das irgendwie wichtig für dich zu wissen. Was lernen wir noch über Gott? Rüdiger hat das letzte Mal über den brennenden Dornbusch gesprochen. Ich möchte heute auf eine andere Besonderheit zu sprechen kommen. Gott verrät uns in diesem Text zum allerersten Mal seinen Namen. Seinen Namen hat er bisher für sich hingehalten. Abraham und Sarah kannten ihn nicht. Isaak hatte ihn nicht. Einmal Josef wusste den Namen von Gott. Aber an diesem Tag, mitten in der Geschichte, an diesem Tag offenbart er, wer er ist, gibt er seinen Namen preis. Es kommt, dass Mose ihn fragt, wer bist du, wem soll ich denn den Israeliten, den Hebräern sagen, wer ihm das denn alles sagt, was ich ihnen sagen werde. Und dann sagt Gott ihm 2 Dinge. Mose, du willst wissen, wie ich heiße? Folgendes. Erstens, Vers 14, Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Er sagt, Mose, bevor ich dir meinen Namen sage und bevor du mich einreißt in die ganzen Namen der Götter, wie du sie aus Ägypten kennst, bevor du denkst, jetzt weißt du, wer ich bin, lass mich dir sagen, ich bin, der ich bin. Versteh mein Wesen, bevor du meinen Namen kennst. Denn nichts ist grundlegender, nichts ist entscheidender als dieser Fakt. Ich bin. Gott ist. Und erst dann sagt ihnen in Vers 15, sage den Israeliten, Yahweh, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt, denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Das ist also der Name Gottes. Gott heißt Yahweh. Das ist sein Name. Yahweh wird in den meisten Übersetzungen allerdings als Herr oder auch als Gott wiedergegeben. Aber im Hebräischen steht hier tatsächlich Yahweh. Und er ist aus dieser Name Yahweh ist aus den hebräischen Buchstaben für Ich Bin gebaut. Dass in vielen Übersetzungen Gott steht und nicht Yahweh, das kommt aus der jüdischen Tradition. Für die Juden war der Name Gottes dermaßen heilig und dermaßen unaussprechbar, weil sie gesagt haben, wir als Menschen, wir können doch nicht den Namen Gottes aussprechen. Deswegen haben sie immer Adonai gelesen, wenn da eigentlich Yahweh steht. Und Adonai heißt übersetzt, mein Gott. Und das haben dann die deutschen Übersetzungen übernommen. Aber Yahweh ist eigentlich ein richtiger Name. Und er wird 4000 Mal im Alten Testament benutzt. Mehr noch als der hebräische Begriff für Gott, El. Und das ist erstaunlich. Gott gibt sich einen Namen und er möchte beim Namen genannt werden. Er möchte gekannt sein. Er möchte, dass wir ihn ganz persönlich ansprechen. Jahwe ist ein Name wie Matthias oder wie Rabea. Und angelehnt an dieses hebräische Wort für Ich Bin. Wisst ihr noch, wer sich noch in der Bibel Ich Bin nennt? Jesus. Jesus hat sich auch mal Ich Bin genannt. Ehrlich gesagt, ich fand diesen Namen ganz lange Zeit irgendwie ganz komisch. Jesus gefiel mir viel besser, klingt auch irgendwie schöner. Aber was heißt es denn, wenn Gott sich vorstellt mit Ich Bin, der Ich Bin? Es wird jetzt ein bisschen abgefahren theoretisch, aber versucht mir mal 3 Minuten zu folgen. Wenn Gott sagt, ich bin, heißt es, Gott hat keinen Anfang. Gott ist einfach, es gab ihn schon immer, es gab keine Zeit, wo es ihn nicht gab. Gott ist ewig. Wenn man sich das vorstellt, dann wird einem schnell ganz schön schwindelig. Auf die berühmte Kinderfrage, Mama, wer hat eigentlich Gott gemacht, ist die richtige Antwort, niemand hat Gott gemacht, denn Gott ist einfach, es gab ihn schon immer. Zweitens heißt das auch, dass Gott ist, heißt, Gott hat auch kein Ende. Denn wenn er nie in das Sein hineingetreten ist, dann kann er auch nicht aus dem Sein heraustreten. Es gab ja nur ihn und es gibt nur ihn. Bevor Gott anfing zu schaffen und zu formen, das Universum, die Planeten, die Menschen, da war alles, was es gab, er. Gott hat kein Ende. Gottes Sein heißt drittens, dass er die absolute Realität ist. Es gibt keine andere Realität. Es gibt keine andere Realität neben ihm oder vor ihm oder neben ihm, außer wenn er sie kreiert hat, außer wenn er sie geschaffen hat. Kein Raum, keine Zeit, kein Universum ohne ihn. Das heißt viertens, dass Gott ist, heißt, dass Gott völlig unabhängig ist. Gott ist von nichts abhängig. Er braucht niemanden, damit er existieren kann. Er braucht auch keine Unterstützung, er braucht keine Hilfe, er braucht keinen Rat. Er kann alles, er weiß alles, er ist. Fünftens, Gottes Sein heißt auch, dass alles, was nicht Gott ist, ist zu 100% von ihm abhängig. Denn alles, was nicht Gott ist, ist zweitrangig, ist sekundär, ist abhängig, ist nicht das Primäre, ist nicht die Hauptsache. Alles, was nicht Gott ist, kam durch Gott in das Sein und bleibt nur so lange im Sein, wie Gott will, dass es da ist. Mit anderen Worten, alles existiert nur, weil er es will und solange er es will. Das heißt auch, das ganze Universum, alles, was wir kennen, alles, was geschaffen ist, alles, was vor unseren Augen ist, zusammengenommen ist im Vergleich zu Gott klein. Er ist so viel größer als all das, was wir kennen. Das heißt siebtens, alles, was Gott will, kann er machen. Niemand kann ihn hindern. Niemand kann ihm widerstehen. Es gibt keine Kraft, keine Macht, die ihm irgendetwas ausmachen könnte. Und deswegen zuletzt, Gottes Sein, dass er ist, bedeutet, dass er die wichtigste und bedeutendste Person des gesamten Universums ist. Und natürlich ist er würdig all unseres Interesses, all unserer Aufmerksamkeit und all unserer Anbetung. Man könnte jetzt noch ganz viel mehr sagen, aber es ist, als wenn Gott, als Gott seinen Namen dem Mose verrät, dass er ihm sagt, Mose, ich möchte, dass du mich in Zukunft mit meinem Namen ansprichst, aber vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Vergiss nicht, wer ich bin. Was passiert jetzt, als dieser Yahweh, dieser Ich Bin, der Ich Bin, Mose aufsucht? Ich finde, man könnte sagen, Mose erlebt, dass er zum zweiten Mal herausgezogen wird. Diesmal ist es aber der Heilige Gott, der ihn herauszieht, herausreißt. Weil Mose einfach immer noch nicht genau weiß, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wozu bin ich da? Er ist eigentlich kein Hebräer, aber gehört nicht, er ist eigentlich ein Hebräer, aber gehört nicht zu ihnen. Eigentlich ist er in Ägypten aufgewachsen, aber gehört er auch nicht hin. Er lebt jetzt 40 Jahre in Midian, aber er ist immer noch ein Fremder. Und er kriegt dieses Bild nicht zusammen. Wer bin ich, wo gehöre ich hin, wozu lebe ich? Und dann begegnet ihm dieser Yahweh und er sagt ihm, bei mir macht alles Sinn. Ich bin größer als deine Zerrissenheit. Und ich bin die Antwort auf deine Fragen. Yahweh, der Ich Bin, der wilde, unabhängige, freie Gott, ist gleichzeitig ein Gott voller Erbarmen. Voller Erbarmen. Schaut mal hin. Erst gibt der Mose Zeit und Raum, als er sich versteckt. Und dann sucht er ihn auf. Es ist nicht so, dass Mose Gott suchen würde. Nein, nein. Jahwe sucht Mose. Und er weiß, wo er ihn findet, weil er ihn kennt. Weil er ihn im Blick hat, die ganze Zeit. Und er weiß auch, wie er Moses Aufmerksamkeit bekommt. Ein brennender Busch ist seine Wahl. Und dann redet er den Mose an. Und was sind die ersten beiden Worte, die der ewige Gott dem Mose sagt? Er sagt, Mose. Mose. Und Mose versteht sofort, ich bin gekannt. Er weiß, wer ich bin. Er weiß, wer ich bin. Ich finde, es ist so ein Gänsehautmoment. Der ewige Allmächtige, der ich bin, der kennt einen zerrissenen Mann, der sich aufgrund seiner Vergangenheit über Jahrzehnte in einer Wüste versteckt, lockt ihn an und dann ruft er ihn bei seinem Namen. Und nicht nur das, er lädt ihn ein, mit ihm ein riesiges Ding zu drehen. Ein riesiges Ding zu drehen. Mose wird nie wieder vergessen werden. Es ist, als wenn Gott uns sagt, ey, schaut mal her, was ich aus einem Menschen machen kann, egal wie seine Vergangenheit ist, egal wie zerrissen er ist. Schaut mal, was ich aus einem Menschen machen kann. Gott kommt ja offensichtlich nicht, weil Mose der Beste für den Job wäre. Und das ist ja auch wirklich ein bisschen lustig. Gott befreit die Ägypter wirklich mehr oder weniger ganz alleine. Er nutzt kein Heer, kein Militär, es gibt keinen Hungerstreiks, keine Arbeitsstreiks. Er macht das wirklich ganz alleine. Er braucht nur jemand, der zum Pharao geht und ihm sagt, was er ihm vorher geflüstert hat. Aber nicht mal das kann Mose. Mose kann nicht reden. Wenn er reden soll, wird er rot und steckt seinen Kopf in den Sand. Wieso also bitte Mose? Wie kommt Gott auf diesen Typen? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Idee. Gott macht dir die Not der Israeliten zu schaffen. Sein Herz blutet, er sieht die Unterdrückung, er sieht die Gewalt, er sieht die Willkür und er sagt, ich muss dem ein Ende bereiten. Ich will kommen und das Volk herausführen. Und an dieser Stelle hat Mose dasselbe Herz wie er. Auch Moses Herz hat Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Freiheit für sein Volk. Auch er möchte, dass diese Unterdrückung endet. Es muss ein Ende finden, da muss Freiheit und Gerechtigkeit her. Und Moses selber gescheitert bei dem Versuch, es irgendwie zu ändern. Es ging kläglich daneben. Aber Gott schaut da durch und er sieht die Sehnsucht des Mose, für sein Volk Freiheit zu finden, in ein eigenes Land zu führen, Gerechtigkeit hinzustellen, ein Ende zu bereiten von Gewalt, Willkür und Unterdrückung. Und an dieser Sehnsucht dockt Gott bei Mose an. Ich möchte dir sagen, wenn du dich versteckst, Gott weiß, wo du steckst. Er weiß, wovor du fliehst, für was du dich schämst, vor welcher Verantwortung dir graut. Aber Gott weiß auch, was dich berührt, was dein Herz in Wallung bringt, welche Not dir nahe geht, welches Elend du beenden möchtest, welche Sache dich umtreibt, welche Sache du am liebsten aufstehen möchtest, um zu sagen, stopp, das muss sich ändern, so kann es nicht weitergehen. Und er ist hier, um deinen Namen zu rufen. Er ist hier, um deinen Namen zu rufen, um dir zu sagen, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich. Ich hab dich im Blick. Mose wird von Gottes Vorhaben total berührt sein und gleichzeitig wird es ihn in Angst und Panik versetzen, so stelle ich es mir vor. Er zurück nach Ägypten? Er zurück in den Ort des Schmerzes, der Vergangenheit, des Nicht-Dazugehörens, der völligen Zerrissenheit? Aber es ist ja Gott, der hier vor ihm steht. Er sieht ihn im Feuer, er steht auf heiligem Boden, er kennt seinen Namen. Was soll er machen? Und dann sagt Gott ihm, ich stehe dir bei. Ich stehe dir bei. Es ist, als wenn er das sagt, zu Mose sagt, Mose, damals hast du es alleine probiert. Damals hast du nur mit deiner eigenen Kraft gerechnet. Damals warst du alleine unterwegs. Aber jetzt machen wir es zusammen. Jetzt lade ich dich ein, es mit mir zusammen zu machen. Ich gehe mit dir gemeinsam zurück. Du bist nicht mehr alleine. Jetzt bist du mit mir verbunden und wir gehen zurück nach Ägypten. Diesmal machen wir es auf meine Weise. Und dann nennt Gott den Mose bei seinem, nennt Gott Mose seinen Namen. Und Gott sagt ihm ja damit: Weißt du, wer die entscheidende Größe auf dieser Welt ist? Weißt du eigentlich, von wem alles tatsächlich abhängt und von wem alles kommt? Und es ist wie, als wenn er ihm sagt, ob du jetzt für Hebräer bist oder Ägypter oder ein Fremder. Es ist nicht entscheidend, woher du kommst und zu welcher Gruppe du gehörst. Entscheidend ist, dass du zu mir gehörst und dass du weißt, wer ich bin. Das ist alles, was du wissen musst. Wichtiger als dein Land, deine Herkunft, deine Möglichkeiten, deine Netzwerke ist, dass du weißt, wer ich bin und dass du zu mir gehörst. Das ist, was dir Zugehörigkeit gibt. Das ist das, was dir Identität gibt und was dir Bestimmung gibt. Dass du weißt, wer ich bin und dass du zu mir gehörst. Und wir beide zusammen unterwegs sind. Ich möchte, dass du es heute Morgen nochmal so für dich persönlich hörst. Größer als deine Gruppe, deine Peer, wichtiger als dein Land, deine Herkunft, deine Familie, dein Elternhaus, wichtiger als die Ausbildung, dein Studium, wichtiger als deine beruflichen Möglichkeiten ist, dass du zu Yahweh gehörst, zu dem Ich Bin, der ich bin. Die Zugehörigkeit zu ihm, Identität von ihm zugesprochen zu bekommen, Bestimmung bei ihm zu haben, ist das Eigentliche, ist das Primäre. Ihn zu kennen ist das Primäre, alles andere ist sekundär. Und ich finde, man kann es auch ganz gut bei Mose dann sehen, wenn die Geschichte weitergeht. Mose, der wird nicht mehr zu irgendeiner Gruppe gehören. Er wird nicht mehr ein Hebräer werden und dann endlich klicken. Mose bleibt irgendwie alleine bei Gott. Gott ist seine Gruppe. Gott ist sein Team, er ist auf Gottes Seite. Und es ist, als wenn er nicht mehr abhängig ist von dem, welcher Gruppe bin ich denn jetzt gehört, wo werde ich gesehen, wo bin ich wichtig. Nein, er ist und er bleibt bei Gott. Und lässt von Gott sein Leben bestimmen. Ich bin am Ende. Und wie gesagt, ich möchte keinen Appell loslassen, keine Herausforderung für dich heute Morgen. Kein Anspruch an dein Leben, sondern ich möchte, dass du staunst. Ich möchte, dass du staunst und dich darin auch ein bisschen fallen lässt, dass Gott der souveräne Gott ist. Dass er das Eigentliche, das Primäre ist. Und dass er dich im Blick hat, dich sucht, dass er weiß, wo du bist. Und jederzeit kommen kann, um dir zu begegnen. Um etwas Schönes aus dir zu machen. Und dass auch wenn du nicht alle Fäden zusammenkriegst und das Bild nicht siehst, er sieht das Bild. Er ist größer als seine Vergangenheit und er kann etwas Wunderschönes draus machen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, Vater im Himmel, du bist so größer, als wir uns das vorstellen können. Du bist Yahweh. Du bist niemals in sein hineingetreten und wirst niemals heraustreten. Keine Realität neben dir, die du nicht selber geschaffen hast. Wir sind nur Geschöpfe, wir sind abhängig. Und trotzdem bist du trotz deiner gigantischen Größe ein Gott des Erbarmens und des Mitgefühls, der uns besucht, der sich sogar klein gemacht hat in Jesus, damit wir dich kennenlernen können. Ja, und wir staunen, was du aus dem Leben eines Mose gemacht hast. Und das erinnert uns auch an unsere Vergangenheit, an die Situation, wo wir nicht verstehen und wo die Dinge für uns keinen Sinn ergeben und die Fäden wir nicht zusammenkriegen. Du besuchst uns, du triffst uns, du kennst unseren Namen und du bist größer als unsere Vergangenheit und kannst aus all dem etwas ganz Schönes machen und gibst uns Zugehörigkeit, gibst uns Identität und Bestimmung. Und dafür danken wir dir. Danke, dass wir uns in dir fallen lassen können, in dir geborgen sein dürfen. Und wissen, unser Leben liegt in der Hand eines guten Gottes. Amen.